Schnelles Internet. Alle wollen's haben, alle finden's toll. Glaubt man der Werbung der Service Provider, kann man es fast überall haben. Die Anzahl der DSL-Anschlüsse ist in den letzten Jahren in Deutschland jedenfalls massiv angestiegen. Aber nach wie vor gilt auch das, was einmal als Digital Divide bezeichnet wurde. Viele Bereiche bleiben einfach unversorgt. Gerade im ländlichen Raum, die Provider sagen, es lohne sich nicht für sie, da die Installation vorzunehmen. Gerade also auf den Dörfern zum Beispiel gibt es kaum eine Chance, ausreichend Bandbreite zu vertretbaren Kosten zu bekommen. Aber auch in Großstädten gibt es teilweise Probleme, nämlich dort, wo Service-Provider wie die Telekom Anfang der 90er Jahre gigantische Investitionen in Glasfasernetze getätigt haben, die mittlerweile für DSL, also für schnelles Internet, nicht verfügbar sind, weil die Technik einfach nicht so weit ist oder nicht billig genug war. Fakt ist, in den Glasfasergebieten gibt es kein DSL. Auch diese Gebiete sind also nach wie vor nur über ISDN und Modem an schnelles Internet angebunden. Versprechungen gibt es seit 10 Jahren, das zu ändern, aber geändert hat sich daran nichts. Parallel dazu wollen sowohl private Firmen als auch der Staat immer selbstverständlicher auf alle möglichen Kommunikationsdaten zugreifen. Die Telekommunikationsüberwachung ist ein weit verbreitetes Phänomen. Es gibt bei den Providern sowohl von Mail-Anbietern als auch von Internet-Service-Providern die Verpflichtung, Überwachungsschnittstellen zur Verfügung zu stellen. Es gibt eine Auskunftspflicht über die Kundendaten, die gespeicherten, Auskunft zu erteilen. Und mittlerweile ist sogar die Vorratsdatenspeicherung in Vorbereitung. Vorratsdatenspeicherung heißt so viel wie, dass alle Kommunikationsdaten, also welcher Anschluss welche Webseite aufgerufen hat und welches Telefon benutzt wurde und wen angerufen hat, im Voraus ohne einen konkreten Verdacht von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gespeichert werden soll. Also man verspricht nicht so viel, wenn man behauptet, dass alles, was mit Internet zu tun hat, sowohl in den kommerziellen Händen der Service-Provider liegt, als auch der staatlichen Kontrolle unterliegt. Aber die technische Entwicklung geht weiter. Und es gibt auch andere Trends. Ein Projekt abseits von Kommerz und Kontrolle heißt freifunk.net. Was ist Freifunk? Wie der Name schon sagt, besteht zumindest einmal aus freiem Funken, aber dahinter steckt mehr. Auch in Leipzig gibt es ein Projekt freifunk.net und ich habe UFO vom Leipziger freifunk.net danach gefragt.
Freifunk ist eine nicht kommerzielle, für jeden offene Initiative zur Förderung freier Funknetze. Wir wollen mit unserem Projekt die Verbreitung freier Funknetze fördern und zum Thema Kommunikations- und Informationsfreiheit aufklären und sensibilisieren. Wir wollen die Menschen dazu befähigen, eigene Netze aufzubauen und zu betreiben, was uns relativ gut gelingt. Und wir stärken damit, denke ich, auch die vorhandenen Sozialstrukturen und vernetzen die noch weiter. Und natürlich nicht zu vergessen, was vielen sehr am Herzen liegt, wir verbessern natürlich die Breitband-Internet-Verfügbarkeit, gerade in Bereichen, wo normalerweise nur ISDN möglich ist.
Soweit die Theorie. Doch wie sieht das Ganze in der Realität aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Rein praktisch bedeutet das, dass sich jemand einen Wireless-LAN-Router ins Fensterbrett stellt oder aufs Dach, da die Freifunksoftware installiert und wenn es in der Nachbarschaft, zum Beispiel in der Straßenseite gegenüber, jemanden anders gibt, der sowas genauso macht, dann sind die vernetzt. Ja, zu den Kosten kann ich sagen, dass es hauptsächlich einmalige Kosten gibt. Das heißt, man muss sich einen Access Point zulegen, die Kabel verlegen und ab dann ist das Netz so gut wie kostenlos. Man braucht etwas Strom, die Netzteile verbrauchen 4-5 Watt. Das heißt, das ist in einem minimalen Rahmen.
Die Technik, auf der das Ganze beruht, nennt sich WLAN. Das ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung eines drahtlosen Netzwerkes. Drahtlos heißt, es wird also gefunkt. Und zwar gibt es dafür extra einen reservierten Bereich im Funkband, einen freien Bereich, der ohne Lizenz benutzt werden darf. Die Geräte, die in dem WLAN-Bereich arbeiten, sind mittlerweile recht verbreitet und recht erschwinglich. Und theoretisch, es gab mal Tests, wie weit man funken kann mit WLAN. Als größte Weite ist gerade dieses Jahr ein Test in Chile gelaufen, der eine Entfernung von über 250 Kilometern erreicht hat. Aber das war natürlich besonders schwierige bzw. besonders einfache Bedingungen. Man hat quasi von der Spitze eines Berges herab in die Ebene gefunkt und hat nur dadurch so eine große Reichweite erreicht. Real in der Stadt ist es natürlich wesentlich schwieriger, so eine Reichweite zu erreichen. Da sind 100 Meter so ein Durchschnitt, von dem man ausgehen kann. Aber auch das hängt wieder davon ab, ob Bäume dazwischen sind oder Mauern oder ganze Häuser, weil elektromagnetische Strahlung, Funk, wird natürlich abgeschirmt. Die Daten werden also per Funk übertragen und dabei wird auch eine recht gute Bandbreite erreicht. Also momentan mit diversen Protokollanpassungen sind bis zu 108 Megabit pro Sekunde möglich. Aber eine Einschränkung gibt es dabei natürlich noch, dass der Bereich, dieser Funkbereich natürlich begrenzt ist. Es gibt da in Deutschland zumindest 12 Kanäle, die zugelassen sind, beziehungsweise 13. Und ja, alle müssen sich diese 13 Kanäle teilen und da gibt es durchaus manchmal ganz schön Datensalat. Das Freifunknetz hat sich zum Ziel gesetzt, Leute und Projekte zu vernetzen, indem eben diese, wie Ufo schon meinte, einzelne Geräte in den Häusern, an den Fenstern, auf den Dächern stehen und dadurch die einzelnen Häuser als Hausprojekte oder Kulturprojekte oder auch nur einfach einzelne Wohnungen dadurch miteinander vernetzt sind. Das Netz ist unabhängig von jedem Internet Service Provider und unabhängig von Kabeln. Man kann also frei von Kontrollen und frei von zusätzlichen Kosten wild durch die Gegend funken und Daten austauschen, die man ja zur Verfügung stellt oder auch nicht. Nun gibt es dann auch einige Leute, die bereits einen Internetzugang haben, sei es über Kabel oder über DSL. Und es gibt im Freifunknetz eben solche Leute, die so gemeinnützig drauf sind, dass sie diesen Internetzugang den anderen Leuten, die im Freifunknetz drin sind, zur Verfügung stellen. Das heißt also, man könnte so vorstellen, dass es da ein Netz gibt von verschiedenen Freifunknodes, so heißen die Geräte, Knoten, ist die Übersetzung für Knoten. Und die sind in einem Netz vernetzt und einige von diesen Knoten haben halt hinten dran noch einen Zugang zum Internet und darüber können dann quasi die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Internet teilnehmen. Die Struktur des Ganzen ist selbstregulierend oder ein autonomes Verwaltungsprotokoll. Das heißt, dieses sogenannte Mesh, Englisch für Netz, vermischt sich selber, indem das Protokoll, das im Übrigen OLSR heißt, für alle, die es interessiert, selbstständig immer überwacht, wer welcher Node welchen anderen Node sieht und das allen anderen mitteilt. Und die Routen, wenn ich von Node A zu B oder von A zu C will, werden dann quasi immer dynamisch erzeugt, sodass quasi jeder Node, der im selben Netz ist, theoretisch jeden anderen Node erreichen kann, eben über die anderen Zwischennodes. Wir haben es also mit einer dezentralisierten Infrastruktur zu tun, bei der alle Nodes zusammen erst das funktionierende Netz ergeben und erst in Zusammenarbeit aller Nodes ein sinnvolles Netz entsteht.
Ja, die Access Points gehören natürlich den einzelnen Nutzern. Das Netz an sich gehört im Endeffekt allen, gleichzeitig niemanden. Wir versuchen eher eine lokale öffentliche Infrastruktur zu etablieren. Ich kann da einen guten Vergleich anbringen. Zum Beispiel die Straßen sind ja auch öffentlich. Jeder kann da kostenlos mit dem Fahrrad langfahren. Und genauso ist es mit unserem Netz. Die Infrastruktur steht zur Verfügung und jeder mit Laptop kann die auch mal nutzen. Natürlich müssen alle dran denken, dass man sich die Ressourcen mit anderen Teilnehmern teilt. Wenn 3-4 Leute jetzt gleichzeitig die Downloads anschmeißen, irgendwas aus dem Internet runterladen, dann wird es natürlich eng mit dem Internetzugang und auch mit dem Netz. Trotzdem sehen wir uns nicht als Internetprovider, auch nicht als Consumernet. Wir sprechen eher von einer Freifunk-Community, das heißt einzelnen interessierten Leuten, die zusammen etwas aufbauen.
Das Freifunknetz hat dabei in den letzten Jahren eine teilweise recht rasante Entwicklung genommen. Beispielsweise in Leipzig, wo das Netz seit ungefähr 1,5 Jahren besteht, wurde damals begonnen mit einem Dutzend Nodes, mit einem Dutzend Geräte, quasi nur einem kleinen Teil des Südens. Und mittlerweile ist das Netz angewachsen auf ungefähr 150 Nodes, die nicht nur im Süden zu finden sind, sondern über die ganze Stadt verteilt sind. Auch in anderen Städten gibt es Freifunknetze. Das größte davon befindet sich in Berlin. Da sind so ungefähr 350 Nodes am Start, obwohl da selbst nicht bekannt ist, wie viel genau es wirklich sind. Und auch in Weimar und in Rostock gibt es solche Freifunknetze. Und auch in anderen Großstädten bundesweit sind solche Sachen in Arbeit bzw. in Vorbereitung. So soll es bereits in Halle und in Stuttgart auch solche Ideen geben. Und auch von einigen Dörfern ist bekannt, dass es in diesen Dörfern auf Freifunk basierende Netze gibt, die sich einen Internetzugang teilen. Die Nutzerinnen und Nutzer des Netzes kommen dabei durchaus aus völlig verschiedenen Bereichen der Gesellschaft.
Also um es gleich zu sagen, unser Netz besteht nicht nur aus Informatikstudenten, ich persönlich bin ganz froh darüber, dass es ein paar Technikexperten gibt, mit denen man sich auch gut unterhalten kann um die technischen Aspekte. Aber ansonsten haben wir es auch viel mit Computerleien zu tun und Leuten, die mit Netzwerk und Internet noch gar nicht so viel zu tun gehabt haben. Viele von ihnen haben erkannt, dass sie um Internet nicht mehr drum rumkommen in der heutigen Zeit. Und für einige sind wir, denke ich, auch der erste Kontakt zum Internet und zu Netzwerken allgemein.
Das Potenzial solcher Projekte ist eigentlich recht beachtlich. Man kann dem Ganzen sowohl eine politische als auch eine soziale Komponente abgewinnen. Die wichtigste ist die Vernetzung von Projekten. Das heißt, man könnte damit einzelne Kulturprojekte, wie in Berlin zum Beispiel, oder man könnte einzelne Hausprojekte miteinander vernetzen. Alle könnten irgendwelche Server sich hinstellen und Services anbieten, zum Beispiel einen File-Server oder Kommunikationsdienste wie ein Forum oder Jabber oder andere Ideen. Oder es könnte ein internes Voice-over-IP, also Internettelefonie, stattfinden, ohne direkt übers Internet zu gehen. Und natürlich nicht zu vergessen, es kann für Leute, die normalerweise ausgeschlossen werden davon, kostengünstig oder kostenlos relativ breitbandiges Internet angeboten werden. Es ist also, was die politische und soziale Komponente ausmacht, eine Vernetzung jenseits kapitalistischer Regeln und jenseits des Kontrollwahns, der von staatlicher Seite und von privater Seite mittlerweile hier herrscht. Man hat also eine unkontrollierte und unüberwachte Kommunikation. Ein Beispiel für den Internetzugang für vormals ausgeschlossene Leute und ganze Gruppen oder ganze Regionen ist ein Vorgänger oder man kann auch sagen Vorbildprojekt für Freifunk. Das ist das sogenannte Djursland-Net in Dänemark. Djursland ist ein Teil von Jütland und dort herrschte genau das vor, was bereits vorhin erwähnt wurde. Also die Internet-Service-Provider haben gesagt, ja, diese ganzen Dörfer da auf dem flachen Land zu vernetzen, das lohnt sich für uns nicht und macht doch, was ihr wollt. Also geht doch meinetwegen über Telefon ins Netz, aber DSL oder breitbandiges Internet können wir euch nicht anbieten. Daraufhin haben sich einige Aktivistinnen und Aktivisten gesagt, okay, wir können auch anders und haben eben, was auf dem flachen Land so gut geht, haben in jedem Dorf große Antennenmasten hingestellt oder haben Schornsteine oder höhere Punkte, höhere Gebäude genutzt, um darauf WLAN-Antennen zu installieren und dadurch diese ganzen Dörfer über WLAN, und das sind teilweise richtig lange, kilometerlange Strecken gewesen, zu vernetzen. In einer von den wenigen Kleinstädten, die es da gibt, oder in mehreren davon, gab es dann größere Internetzugänge, also Standleitungen, die da an Schulen oder an Krankenhäusern vorhanden waren, und über diese Standleitung wurden dann diese ganzen Dörfer, die im Djurslandnet eingebunden waren, mit Internet versorgt und nebenbei noch untereinander vernetzt. Das Ganze beruht größtenteils auf ehrenamtlicher Arbeit, auf dem Engagement der Aktivistinnen und Aktivisten, und die Leute, die daran teilnehmen, sich so ein Gerät hinstellen lassen, zahlen halt im Monat einen vertretbaren Betrag, um sich an diesem Internetzugang zu beteiligen. Wie gesagt, dieses Projekt, eine freie, unabhängige und unkommerzielle und auf Eigenengagement beruhende Vernetzung, war ein Vorbildprojekt für Freifunk. Doch zurück nach Leipzig. Das Ganze läuft natürlich nicht ganz reibungslos ab. Dazu nochmal ein UFO von Freifunknet Leipzig.
Ja, Probleme gibt es an allen Ecken. In erster Linie haben wir uns bisher mit den Funkproblemen beschäftigen müssen. Das heißt, ordentliche Standorte zu finden, Antennen selbst zu bauen oder zu kaufen. Oder auch einfach mal Richtstrecken überhaupt ausmessen zu können. Die Probleme sind größtenteils gelöst, denken wir. Und wir haben auch schöne Erfahrungswerte jetzt schon sammeln können. In vielen Stadtteilen ist es auch total kompliziert, Internetanschlüsse überhaupt zu organisieren. Das heißt, in den meisten Seitenstraßen ist das gar nicht möglich so. DSL gibt es in Konnewitz zum Beispiel gar nicht durch die Glasfasertechnik. Und selbst wenn man Leute gefunden hat, die einen schnellen Internetanschluss haben, muss man die ja auch noch überzeugen, überhaupt ihr Internet freizugeben.
Doch die Perspektiven für das Projekt sehen gar nicht so schlecht aus. Es sieht auch in Leipzig so aus, als wenn die Anzahl der Aktiven immer weiter wachsen würde und das Netz sich über die ganze Stadt verbreiten würde.
Das Netz wird wachsen, das heißt, es kommen noch mehr Access Points dazu, auch in anderen Stadtteilen. Das heißt, wir können auch Konnewitz endlich mit der Innenstadt vernetzen. Die Leute werden eigene Dienste zur Verfügung stellen, von Streaming über Dateien oder Sachen, die wir jetzt noch gar nicht wissen. Wir arbeiten an einer Zusammenarbeit mit Hochschulen. Das heißt, wir werden demnächst versuchen, die großen Freifunknetze Rostock, Berlin, Weimar, Leipzig miteinander zu vernetzen um auch unter den Städten Datenverkehr zu ermöglichen. Einige Studenten werden sich im Rahmen von Projektarbeiten auch mit dem Freifunknetz beschäftigen, das heißt neue Multimedia-Dienste austesten, Bandbreitenmessungen vornehmen.
Es gibt also noch viel zu tun, aber trotzdem sieht es wohl ganz so aus, als ob dem Projekt Freifunk eine größere Zukunft bevorstehen würde.